Ich lese heute einen etwas längeren Abschnitt aus dem ersten Kapitel des Römerbriefes, nämlich die Verse 21 bis 32, wo behandelt wird Resultat des Unglaubens der heidnischen Welt. Die, weil sie wussten, dass ein Gott ist, und haben ihn nicht gepriesen als einen Gott, noch ihm gedankt, sondern sind in ihrem Dichten eitel geworden und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben verwandelt die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes in ein Bild, gleich dem vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Darum hat sie Gott auch dahingegeben, in ihrer Herzen Gelüste, in Unreinigkeit, zu schänden ihre eigenen Leiber an sich selbst. Sie, die Gottes Wahrheit haben, verwandelt in die Lüge und haben geehrt und gedient dem Geschöpfe mehr denn dem Schöpfer, der da gelobt sei in Ewigkeit. Amen. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in schändliche Lüste, denn ihre Weiber haben verwandelt den natürlichen Brauch in den unnatürlichen. Desgleichen auch die Männer haben verlassen den natürlichen Brauch des Weibes und sind aneinander erhitzt in ihren Lüsten und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den Lohn ihres Irrtums, wie es denn sein sollte, an sich selbst empfangen. Und gleich wie sie nicht geachtet haben, dass sie Gott erkenneten, hat sie Gott auch dahingegeben, in verkehrten Sinn zu tun, was nicht taugt. Voll alles Ungerechten, Hurerei, Schalkheit, Geizes, Bosheit, voll Neides, Mordes, Haders, List, giftig, Ohrenbläser, Verleumder, Gottesverächter, Frevler, hofffertig, ruhmredig, Schädliche, den Eltern ungehorsam, Unvernünftige, Treulose, Lieblose, unversöhnlich, unbarmherzig. Sie wissen Gottes Gerechtigkeit, dass die solches Tun des Todes würdig sind und tun es nicht allein, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Wir könnten uns fragen, warum diese Ausführungen im Römerbrief stehen. Ist dieser Brief nicht an Gläubige gerichtet? Ist dieser Brief nicht an die Gemeinde gerichtet? Es ist doch kein Brief an Heiden. Es ist ein Brief an die Gemeinde zu Rom, die ja ganz bestimmt nicht in diesen Dingen lebt. Denn sie hat sich ja bekehrt. Sie sind ja wiedergeboren. Aber dies steht dennoch im Römerbrief, um den Unterschied von vorher und nachher immer wieder deutlich zu machen. Um zu sehen, in welchem Fahrwasser auch Kinder Gottes gewesen sind, vielleicht nicht in allen Punkten, die genannt worden sind, aber in einigen zumindest, und wo sie jetzt stehen. Und zu erkennen, dass es möglich ist, wieder zurückgeleitet zu werden in diese gottlosen Eigenschaften, wenn man nicht wachsam ist. Denn auch im Hebräerbrief, in Hebräer 3, wird ja diese Mahnung ausgesprochen an die Leser, sonderlich an die, die gläubig geworden sind in Israel, dass sie daran denken, wie es den anderen ergangen ist, die Gottes Wort verachteten und in der Wüste umkamen. Und wodurch? Es steht ja geschrieben, dass sie umkamen, sie konnten nicht ins Land kommen, wegen ihres Unglaubens. Wegen ihres Unglaubens. Und im 4. Kapitel, Vers 11 steht, lasst uns Fleiß tun, einzukommen zu dieser Ruhe, auf dass nicht jemand falle in dasselbe Beispiel des Unglaubens. Also eine Gegenüberstellung zu den Dingen, die ins Verderben führen und die Aufleuchtung dessen, was ins Leben in Ewigkeit führt. Lasst uns Fleiß tun, dass wir einkommen zu der ewigen Ruhe, dass wir nicht in dasselbe Beispiel des Unglaubens fallen. Denn die Frucht, die wir gelesen haben, die negative Frucht, ist die Frucht des Unglaubens. Alles, was aus der Gottlosigkeit, sprich aus dem Unglauben gegen Gott, entsteht, das verführt den Menschen in die Tiefe der Sünde hinein, verführt ihn, von Gott wegzugehen und möglichst den Weg zu Gott nicht mehr zurückzufinden, das heißt, niemals in das Land Gottes zu kommen. Wir müssen hieraus erkennen, und das ist für uns als Kinder Gottes auch wichtig, Glaube, aber auch Unglaube, beides trägt eine Frucht. Nichts ist neutral. Glaube ist nicht neutral, daraus entsteht eine gute Frucht. Unglaube ist nicht neutral, daraus entstehen schlechte Früchte. Die eine ist zum Guten, zum Segen für ein Selbst und für andere. Und da könnten wir das ganze Kapitel 11 vom Hebräerbrief lesen, was dort alles entstanden ist. Wir können das jetzt nicht so lesen, aber ich will nur mal kurze Andeutungen machen, dass wir verstehen, welche wunderbare Frucht Glauben hervorbrachte. Zum Beispiel bei Abel. Er brachte das richtige Opfer. Das richtige Opfer. Henoch, der erlebte die Entrückung. Eine wunderbare Frucht. Noah, er ehrte Gott durch Glauben. Oder Isaak und Jakob, sie segneten von Dingen, die noch nicht da waren, durch Glauben. Eine wunderbare Frucht. Abraham, er war gehorsam durch Glauben. Sarah kriegte Kraft durch Glauben. Ja, all das steht ja hier geschrieben. Und auch die Eltern von Mose, die ließen einfach den Mose aufwachsen, versteckten ihn, schämten sich nicht, ihn zu empfangen, töteten ihn nicht durch Glauben. Obwohl das Gebot des Pharao anders lautete, die Knäblein in Ägypten sollten alle getötet werden. Und vieles andere durch Glauben, Frucht des Glaubens. Die Frucht des Unglaubens aber, sie wirkt immer Furcht, Zweifel und Verzweiflung, Zerstörung, Gottesferne, schlussendlich bis zum ewigen Tod hin. Die Frucht des Glaubens dagegen wieder im Petrusbrief steht, 1. Petrus 1, Vers 9, schafft Seligkeit, Glück, Freude, Herrlichkeit. All diese wunderbaren Aussagen entstehen durch Glauben. Ich lese uns mal diese Verse hier in 1. Petrus 1, Vers 9. Dass, wenn ihr das Ende eures Glaubens davonbringt, dann empfangt ihr der Seelenseligkeit. Die Verse davor lauten ja, auf dass euer Glaube rechtschaffen und viel köstlich erfunden werde, denn das vergängliche Gold, das durchs Feuer bewährt wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn nun offenbar wird Jesus Christus, welchen ihr nicht gesehen und doch lieb habt und nun an ihn glaubt, wiewohl ihr ihn nicht seht, und werdet euch freuen mit unaussprechlicher Freude und das Ende des Glaubens Seligkeit davon tragen. Dagegen die Frucht des Unglaubens ist Tod, Finsternis, Tod. Wir lesen ja auch im Römerbrief im 6. Kapitel, Vers 23, der Tod ist die Bezahlung für die Sünde. Frucht der Sünde, sprich auch des Unglaubens, ist Tod. In Offenbarung 20, Vers 14 und 15 wird dieser Tod der Gottlosigkeit als der zweite Tod, der andere Tod bezeichnet. Und in Hebräer 3, Vers 17 lesen wir mal auch dazu, über welche war denn der Herr entrüstet 40 Jahre in der Wüste? Ist es nicht über die, die da sündigten, deren Leiber in der Wüste verfielen? Frucht der Sünde, Tod. Vers 19, und wir sehen, dass sie nicht haben ins Land kommen können, um des Unglaubens willen, Tod. Gott in Jesus Christus ist unser Leben. Paulus hat es ja auch in dem Brief an die Philipper bezeichnet und gesagt, Christus ist mein Leben und was danach kommt, wenn ich hier abscheide, ist immer noch besser, ist Gewinn. Also das heißt, ich gewinne immer mehr hinzu. In Christus, da werde ich nicht die Frucht des Todes und des Verderbens ernten. Durch die Reinigung von unseren Sünden, durch das Blut Christi, haben wir also Leben. Die Gabe Gottes ist das ewige Leben. Und darin, in diesem ewigen Leben, wie ich schon eben sagte von Paulus, wenn er von Gewinn spricht, haben wir alles, was wir brauchen. Alles zum Guten. Jesus sagt in diesem Kapitel, Hirtenbrief, Kapitel 10 des Johannes-Evangeliums, meine Schafe, sie haben Leben und darin volle Genüge. Da ist alles drin, alles drin. Frucht zum Guten. Ja, ganz im Gegensatz zu der Gottlosigkeit und der Sündhaftigkeit, von der man nicht abweichen will, da ist volles Programm, könnten wir sagen, auch volle Genüge im Sinne des Todes. Da ist alles drin, was zum Tod gehört. Der Unglauben und der Mensch, der da im Unglauben verharrt, muss Früchte des Todes hervorbringen und der Mensch muss die Früchte der Gottlosigkeit ernten. Er kommt gar nicht drum rum. Keiner kann gottlos sein und das ist uns einfach zu bedenken gegeben. Der Mensch in der Welt ohne Jesus kann den Früchten des Unglaubens nicht ausweichen. Er muss sie ernten, ob er will oder nicht, ob sie unangenehm sind oder nicht. Er muss. Und das sollen wir als Kinder Gottes bedenken, dass wir bei Jesus bleiben, nicht wieder zurückfallen in dasselbe Beispiel des Unglaubens. Sonst müssen wir nachher auch diese Früchte ernten. Paulus macht deutlich und aufmerksam, dass die Ernte des Unglaubens unvermeidlich ist. Und sie ist aber fruchtlos im Sinne des Guten. Sie müssen die Ernte einbringen. Sie wussten, dass ein Gott ist. Und sie blieben in der Gottlosigkeit. Und jetzt müssen sie ernten. Obwohl ihnen das Wissen über den Schöpfer ins Herz gegeben wurde, dankten sie ihm nicht und gaben ihm nicht die Ehre. Interessant ist ja, ich habe da einen Artikel in die Hand noch bekommen, dass selbst ein führender atheistischer Denker in Großbritannien, Philosophieprofessor Anthony Flee, hat in seinem hohen Alter sich noch geändert. Aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse glaubt er jetzt an die Existenz eines Schöpfergottes. Denn nachdem das Erbgut entschlüsselt worden war, die DNA, war er fassungslos und sagte, das kann nicht mehr durch einen Zufall entstanden sein. Das ist so komplex. Da muss es ein Schöpferwesen geben. Und seitdem wurde dieser atheistische Denker, der für viele Maßstab war, ein Gottgläubiger. Er revidierte seine frühere Auffassung. Als er da hineinschaute, in die Komplexität der DNA, des menschlichen Erbgutes, und er machte das öffentlich und sagte, jetzt kann ich nicht mehr an die Evolution glauben. Jetzt kann ich nicht mehr an den Zufall glauben. Natürlich waren viele erschrocken. Er selbst war ja ein Sohn eines Methodistenpastors und seit seinem 15. Lebensjahr bestritt er die Existenz Gottes. Er schrieb ja auch ein Buch in einem Artikel, wo er sagte Theologie und Fälschung. Also er hat aktiv dagegen gearbeitet und plötzlich in seinem hohen Alter, über 80, merkte er, es ist doch ein Gott. wenn ich es nur wahrnehmen will. Und das ist das, was der Römerbrief auch schreibt. Wenn sie es doch nur wahrnehmen wollten, aber sie wollten es nicht wahrnehmen. Wenn sie es wahrgenommen hätten, wären sie ja umgekehrt, so wie dieser Atheist. Gottlosigkeit, Unglaube macht den Menschen zu einem gespaltenen Wesen. Ein gespaltenes Wesen, das ständig in der Verdrängung der Wahrheit lebt und sich immer wieder neue Lügengebäude aufbauen muss gegen die Wahrheit, dass Gott da ist. Es darf einfach nicht wahr sein, dass der Schöpfer da ist. Das ist der Kampf, den wir in der Gottlosigkeit, in unserer Stadt, in unserem Land, in der ganzen Welt, ja in unserem eigenen Leben, bevor wir Jesus Christus kennenlernten, finden. Immer Verdrängung, grundsätzlich. Denn wenn Gott wirklich dann da ist, dann muss ich ihm ja Recht geben, in dem, was er sagt. Dann steht er ja über mir. Aber wenn er nicht da ist, dann stehe ich über ihm. Dann bin ich der, der das Sagen hat, merken wir. Also muss man es immer verdrängen, immer neue Lügengebäude aufbauen. Und darum werden sie genannt Narren. Sie sind Narren. Das ist ein närrisches Wesen. Immer der Lüge mehr glauben als dem, was Gott geoffenbart hat in Vers 22. Nicht? Haben wir es ja gelesen, dass sie Narren geworden sind. Sie haben verwandelt die Herrlichkeit des Unvergänglichen Gottes in ein Bild. Und im Vers 22, da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Das sind also alles Beschreibungen, die uns deutlich machen sollen, auf welcher Seite wir doch stehen und dass wir uns nicht wieder zurückführen lassen in das Tun der Gottlosigkeit. Sie bekamen durch ihr närrisches Wesen, und so bekommt jede Gottlosigkeit, durch ihr närrisches Wesen umnachtete Sinne. Umnachtet, das ist ein Wort, das heißt einfach, es ist dunkel. Sie wissen gar nicht mehr, was sie wirklich tun. Sie machen den größten Unsinn, weil sie Gott verdrängen wollen und denken, das ist wahr. Ja, sie sind umnachtet. Sie kriegen das oft gar nicht mehr mit. Sie achten, und das sagt uns hier Gott im Heiligen Geist durch die Schrift, dieses Schizophrene, das Gespaltene. Sie achten das zeitliche Wohlleben als Lebensinhalt. Also Gott sagt einfach, also verkehrter geht's gar nicht mehr. Sie tun etwas, was ihnen dienen soll, das machen sie zum Lebensinhalt. Sie genießen diese Dinge dieser Zeit und denken, das ist Leben. Das, also verkehrter geht's nicht mehr. In 2. Petrus steht das, ich lese es mal ab Vers 9 im 2. Kapitel, da wären die Menschen, die in der Gottlosigkeit leben, und das kann einem ja im Herzen wehtun, deswegen sind wir auch eingeladen zur Fürbitte, für die, die Jesus noch nicht kennen, sie werden mit Tieren verglichen. Mit Tieren, ja? Wie die unvernünftigen Tiere. Und ich sag gleich, was da unvernünftig ist. Der Herr weiß die Gottseligen aus der Versuchung zu erlösen, die Ungerechten aber zu behalten zum Tag des Gerichtes, sie zu peinigen. Allermeist aber die, so der Wandel nach dem Fleisch in der unreinen Lust und die Herrschaft verachten, frech, eigensinnig, nicht erzittern, die Majestäten zu lästern, so doch die Engel, die größere Stärke und Macht haben, kein lästerlich Urteil wider sie fällen vor dem Herrn. Aber sie sind wie die unvernünftigen Tiere, die von Natur dazu geboren sind, dass sie gefangen und geschlachtet werden. So wird der gottlose Mensch dann verglichen. Unvernünftig heißt ja einfach, ein Tier hat keinen Verstand gekriegt. Ein Tier lebt eben nach dem Programm, das es in sich hat. Ein Jungtier, was vielleicht auch früh von den Eltern weggenommen worden ist, von den Tiereltern, hat in sich dennoch ein Programm, ohne Anleitung gewissen Dinge nachzugehen. Ein Specht, ein junger Specht, der wird einfach genauso picken und hacken wie die Eltern, ohne dass er das unbedingt gelernt hat. Das ist in ihm drin. Er denkt auch nicht darüber nach, ob er das macht. Er macht's einfach. Das ist Unvernunft. Vernunft bezeichnet, eine Schau zu bekommen für das jeweilig Gute in dieser Welt. Auch für Werdegänge, die Gott eingeleitet hat. Aber Petrus schreibt hier, diese, die wirklich das zeitliche Wohlleben als Inhalt sehen, leben wie die unvernünftigen Tiere. Denn die, die fressen auch, die saufen auch, also weil sie ja Tiere sind, die gehen einfach ihrem natürlichen Instinkt nach, bis sie sterben. Werden geschlachtet und sterben. So wird der Mensch dann verglichen. Der geht auch bloß seinen Instinkten nach, seinen Bedürfnissen, bis er geschlachtet wird und stirbt. So soll es ja nicht sein, aber der Gottlose bohrt sich da immer tiefer hinein. Diese Unvernunft durch Unglauben Gottes Wort gegenüber lässt dann auch Werke entstehen, die der Würde des Menschen abträglich sind und ihn letztlich zerstören. Der Mensch ist ja eigentlich die Krone der Schöpfung. Er sinkt dann durch den Unglauben ab unter die Berufung des Tieres. Er tut Dinge, die selbst ein Tier nicht im Programm hat, das Gott geschaffen hat. Er fällt immer stärker in die Arme des Satans, der sie dann zu seinen Zwecken gegen Gott gebraucht. Also ein Mensch, der gegen Gott geführt wird, ist ja immer ein Gebrauchter Satans. Ob er da auch redet gegen Gott, ob er lebt gegen Gott, das müssen wir einfach wissen. Der ist nicht alleine. Wir sagen ja manchmal zu irgendeinem Menschen, der ist nicht alleine, weil er so unsinniges Zeug macht, ja? Gottlose sind auch nicht alleine. So wie Kinder Gottes auch nicht alleine sind. Sie sind beseelt mit dem Heiligen Geist und geführt. Und Gottlosigkeit ist ein Element, das der Teufel sich zunutze macht. Die Menschen sind nicht allein. Sie tun Dinge, die sie eigentlich von ihrer Berufung nicht tun sollten und vielleicht auch nicht wollten, aber müssen. Ich will mal drei Punkte nun hier rausgreifen, die aufgrund des Unglaubens entstehen. Folge des Unglaubens ist zum Beispiel falsche Anbetung und somit falsche Abhängigkeiten. Falsche Anbetung, falsche Abhängigkeiten. Statt den lebendigen Gott anzubeten, dem Schöpfer aller Dinge, ereifert sich der Mensch des Unglaubens, seiner Hände Werk anzubeten. Also völlig auch was Unsinniges, ne? Seiner Hände Werk anzubeten. In der sogenannten zivilisierten Welt sind es ja oft die eigenen Errungenschaften, technischen Errungenschaften, denen man sein ganzes Leben opfert. Man macht sich abhängig davon. Ohne dem geht's überhaupt nicht mehr. Da gibt's kein Leben ohne diese Errungenschaften. Und in den Naturreligionen sind es die Figuren aus Holz und Stein, wie wir gelesen haben im Römerbrief, Götzen, die Menschen darstellen, Tiere, Vögel, Gewürm, alles Mögliche, alles Vergängliche. Das wird dann zu ihrem Gott gemacht, für eine völlig gespaltene, falsche Anbetung. Etwas, was vergänglich ist, soll Trost geben. So haben wir es ja in Vers 23 gelesen. Menschenverehrung kommt dabei vor, die ihnen Vergängliches groß machen für ihr Leben in dieser Welt. Wir wissen das, zum Beispiel auch wir aus der Kunst, da sind dann große Künstler, da reist man durch die ganze Welt bloß, um sie da irgendwo spielen zu hören. Die sind Maßstab und wenn man die nicht hört, dann hat man kein Leben. Popstars reist man hinterher, ja, um ein Stück Leben zu haben. Man verehrt Menschen, Idole. Jetzt haben wir gerade die Weltmeisterschaft, auch Fußballer werden verehrt. Ja? King des Balls, Künstler, Schauspieler, Mediziner, Wissenschaftler, Politiker. Die werden dann plötzlich zu einer wichtigen Größe für den Menschen. Denen folgt man nach. Das ist die Frucht der falschen Anbetung, die Frucht des Unglaubens, die daraus entsteht. Sie ehren mehr das Geschöpf als den Schöpfer, haben wir gelesen. Genau das ist es, ja. Gott selbst zeigt also die Dummheit, so können wir direkt sagen, denn der Herr sagt das auch so, der Ungläubigen durch die Handhabung aus ihrem finsteren Sinn heraus auf. Zum Beispiel in Jesaja 44, das möchte ich uns mal lesen, da bezeichnet der Herr diese Gottlosigkeit wirklich als eine nicht nur Einfältigkeit, sondern eine Abartigkeit, ja eine Dummheit, deren das Volk Israel nicht nachfolgen soll. Einige etliche haben es ja getan und dann hält der Herr ihnen vor, was sie da Dummes machen. In Jesaja 44, Abvers 10 heißt es, wer sind sie, die einen Gott machen und einen Götzen sich gießen, der nichts nützt? Siehe, alle ihre Genossen werden zu Schanden daran, denn sie sind Meister aus Menschen. Wenn sie gleich alle zusammentreten, müssen sie dennoch sich fürchten und zu Schanden werden. Es schmiedet da eine Eisen in der Zange, arbeitet in der Glut, bereitet's mit Hämmern und arbeitet daran mit ganzer Kraft seines Arms, leidet auch Hunger, bis er nimmer kann, trinkt auch nicht Wasser, bis er matt wird. Der andere zimmert Holz und misst es mit der Schnur und zeichnet's mit Rüttelstein und behaut es und zirkelt's ab und macht wie ein Mannsbild daraus, wie einen schönen Menschen, der ihm im Hause wohnen soll. Er geht frisch daran, unter den Bäumen im Walde, dass er Zedern abhaue und nehme Buchen und Eichen. Ja, eine Zeder, die gepflanzt und die vom Regen gewachsen ist, die nimmt er. Und die den Leuten Brennholz gibt, davon man nimmt, dass man sich davon dabei wärme und die man anzündet und Brot dabei bäckt. Davon macht er einen Gott und betet's an. Er macht einen Götzen daraus und kniet davor nieder. Die Hälfte verbrennt er im Feuer, über die Hälfte isst er Fleisch. Er brät einen Braten und sättigt sich, wärmt sich auch und spricht, oh ja, ich bin warm geworden. Ich sehe meine Lust am Feuer. Aber das Übrige macht er zum Gott, dass es ein Götze sei. Davor kniet und fällt er nieder und betet und spricht, errette mich, denn du bist mein Gott. Sie wissen nichts, sie verstehen nichts, denn sie sind verblendet, dass ihre Augen nicht sehen und ihre Herzen nicht merken können. Und sie gehen nicht in ihr Herz. Das ist das, was im Römerbrief steht. Obwohl sie wissen, dass ein Gott ist, sie gehen nicht in ihr Herz. Sie machen dieses Schizophrene einfach weiter. Ja. Keine Vernunft noch Witz ist da, steht hier geschrieben. Dass sie doch dächten, ich habe die Hälfte mit Feuer verbrannt und habe auf den Kohlen Brot gebacken und Fleisch gebraten und gegessen und sollte das Übrige zu einem Gräuel machen und sollte knien vor einem Klotz. Das ist aber die Frucht der Gottlosigkeit, falsche Anbetung. Man kriegt überhaupt nicht mehr mit, was man macht. Man tut unsinnige Dinge und denkt, man hätte was Großes getan. Ja? Gott beschreibt das so in wunderbarer Weise, dass der Mensch doch sich dieser Dinge nicht teilhaftig macht. In Vers 20, der Mensch, der das macht, der hat Lust an Asche. Sein getäuschtes Herz verführt ihn und er wird seine Seele nicht erretten, dass er dächte, ist das nicht Trügerei, was meine rechte Hand treibt? Sie sind verfinstert, sie kommen in einen falschen Gottesdienst hinein, in einen Götzendienst, ja, in falsche Anbetung hinein. Wenn der Mensch also zu Gott nicht umkehrt, dann wird er das Licht des Lebens nicht sehen und wird der Vergänglichkeit anheimfallen bis in den ewigen Tod. Durch den Propheten Jesaja spricht der Herr ja auch weiter zu Israel und sagt, ihr sollt doch nicht verstockt sein. Ich sage euch den Weg, dass ich da bin. Ihr sollt stille sein vor mir und ich will streiten. Und was sagt ihr? Nein, wir wollen nicht. Ihr wollt nicht. Das soll uns bewusst sein, auch im Römerbrief, dass das Wesen der Gottlosigkeit. Sie wollen nicht zu Gott kommen. Und als wiedergeborene Kinder Gottes sollen wir Acht haben, dass wir nicht das Gleiche wieder tun, was sie tun. Die zweite Folge des Unglaubens ist eine Veränderung des Wesens. Man bekommt ein ganz anderes Wesen. Man ist nicht mehr die Krone der Schöpfung, sondern man tut im Wesen Dinge, die Gott von vornherein gar nicht in den Menschen gelegt hat. Denn es steht geschrieben in Prediger 7, Vers 29, dass Gott den Menschen aufrichtig und gut gemacht hat. Und nun aber glaubt er der Lüge. Gott schuf die Gemeinschaft von Mann und Frau, 1. Mose 1, 27. Sein Werk, Bestimmung für die Menschen. Nun aber praktiziert der Mensch die Gemeinschaft zwischen Mann und Mann, Frau und Frau, Mensch und Tier. Warum? Weil das die Wesensveränderung aufgrund der Gottlosigkeit des Unglaubens ist. Weil sie Gott die Ehre nicht geben, können sie ihre Natur von Hause aus, die sie von Gott bekommen haben, nicht mehr halten. Sie tun die unsinnigsten Sachen. Dreimal heißt es hier im ersten Kapitel des Römerbriefes, dass Gott den Menschen des Unglaubens dahingegeben hat, zu tun, was er will. Es steht nämlich da, was ihn gelüstet, woran er plötzlich Freude hat, dass er das tut, was nichts taugt. Vers 24, dahingegeben in ihrer Herzensgelüste. Also es ist nicht einfach nur dahingegeben so, sondern sie haben sich durch das veränderte Wesen vorgenommen, sowas zu tun. Dahingegeben, Vers 26, in schändliche Lüste. Vers 28, dahingegeben in dem verkehrten Sinn. Das heißt, ohne den Geist Gottes kann die Schöpfung Gottes nicht das Rechte tun. Wie es Jesus ja auch sagte, ohne mich könnt ihr nichts tun. Die Verkehrtheit der Handlung des ungläubigen Menschen zeigt sich besonders in der gesteigerten Form der Abtrünnigkeit, nämlich der Umkehrung der Schöpferordnung. Gott hat eine Ordnung gegeben und die Abtrünnigkeit dreht das alles um. Homosexualität und Zoophilie, sprich Sodomie, sind völlig umgedrehte Dinge entgegen der Schöpferordnung. In diesem Abirren gipfelt die falsche Tat des Lebens, die nichts taugen, als verurteilt werden zu können. Wir sehen das in den Auswirkungen auch nicht nur der vergangenen Zeit, sondern auch in heutiger Zeit. Man macht das salonfähig. In einer Zeitschrift Der Nervenarzt waren Abhandlungen darüber über ein Thema Sodomie und Zoophilie. Da haben etliche Psychiater geschrieben und geäußert, also das ist sicher jetzt keine psychische Störung mehr, sondern das ist nur eine andere Variante des bunten Spektrums menschlicher Sexualität. Also ist ganz normal, mit Tieren zum Beispiel Verkehr zu haben. Zoophilie heißt Verkehr mit Tieren. Und nach einer Studie der Nervenärzte der Universität München sind etwa 3% der Bevölkerung damit befallen. Sodomie. Das ist nur eine andere Variante der Sexualität. Verstehen wir, wie verkehrt die Gottlosigkeit plötzlich in den Menschen das Wesen verändert oder der Mensch denkt, er kriegt überhaupt nicht mehr mit, was Gottes Schöpfung und Gottes Wille und Gottes Ordnung ist. Homosexualität und Sodomie sind vor Gott nicht nur verkehrt, sondern ein Gräuel. Und zudem im Schöpfersinn absolut unfruchtbar. Der Aufforderung kann man darin nicht Folge leisten, die Erde zu füllen, fruchtbar zu sein, sich zu mehren. Mann mit Mann kann sich nicht vermehren, Frau mit Frau auch nicht und Menschen mit Tieren auch nicht. Das geht völlig an der Schöpferaufforderung vorbei. Sie verlieren sich dann in ihrem Irrtum, in ihren Handlungen und bleiben unerlöst und laufen dem ewigen Verderben entgegen. Kinder sind eine Gabe Gottes. Und viele Menschen begreifen nicht, aber die Kinder Gottes, die Gläubigen sollen es ja begreifen, sind deswegen eine Gabe Gottes, damit die in die Welt geboren werden und Kinder Gottes werden. Kinder zu empfangen, ist eine missionarische Aufgabe. In diesem Zusammenhang verstehen wir auch, was in 1. Timotheus 2, Vers 15 steht. Eine Frau wird selig durch Kinder gebären, so die Kinder im Glauben bleiben. Darin wird sie selig. Das hat nichts mit Errettung zu tun in Ewigkeit, sondern ist ein missionarischer Auftrag. Etwas von Gott zu empfangen, was auch im Sinne Gottes geführt wird, geleitet wird. Wir können Folgendes sagen: Jede Seele, die da geboren wird, ist ein Zuwachs oder soll ein Zuwachs zur Gemeinde Gottes werden. Kinder empfangen und gebären heißt einer Seele erst physisch und dann umbetet geistlich zum Leben mit Gott zu verhelfen. Der Teufel sagt, nein, das müsst ihr unterlassen. Homosexualität, zwei Frauen, zwei Männer mit Tieren, damit ja nicht der Auftrag Gottes entsteht, dass Kinder geboren werden. Kinder, die nämlich Gotteskinder werden sollen. Ich muss uns in diesem Zusammenhang 3. Mose 18 lesen, kurz und 20, um das zu verdeutlichen, was im ersten Kapitel des Römerbriefes steht, wie Gottes Anordnung lautet. Und sie lautet nicht einfach nur so wahlweise, das könnte sein, sondern das muss so sein und das darf nicht sein. 3. Mose 18, Vers 22. Du sollst nicht bei einem Knaben liegen, wie bei einem Weib, denn es ist ein Greuel. Du sollst auch bei keinem Tier liegen, dass du mit ihm verunreinigt werdest. Und kein Weib soll mit einem Tier zu schaffen haben, denn es ist ein Greuel. Wenn das in der Heiligen Schrift steht, dann ist das nicht nur eine Hypothese, etwas, das könnte ja mal passieren, sondern das ist passiert und das passiert. Wir haben ja gerade gehört aus der Statistik, 3% leben in der Sodomie und tun das. Auch in anderen Ländern, ich habe es auch häufig gehört, wo Männer mit Tieren Verkehr suchen. Kapitel 20, Vers 13 können wir nochmal und Vers 15 lesen, wo der Herr durch Mose auch spricht, wenn jemand beim Knaben schläft wie bei einer Frau, die haben ein Greuel getan und sollen beide des Todes sterben. Ihr Blut sei auf ihnen. Vers 15. Wenn jemand bei einem Vieh liegt, der soll des Todes sterben. Und das Vieh soll man erwürgen. Klare Aussage. Wir merken also, dass der Mensch, wenn er in der Gottlosigkeit beharrt, und das soll uns erleuchten darin, wo wir stehen und stehen bleiben sollen, dann sinkt er sogar unter das Tier. Und noch kurz angerissen, die dritte Folge des Unglaubens, das ist das ungerechte Handeln. Das entspringt aus Unglauben, ungerechtes Handeln. Wir haben die 23 Eigenschaften gelesen, die da alle benannt werden. Ungerechtes Handeln aus Unglauben. Die Handlungen schaden nicht nur dem Ungläubigen selbst, sondern verursachen auch Leid, Schmerz, Kummer, Sorge, Bedrängnis bei dem Nächsten. Gottlosigkeit schafft immer Unfriede in der Welt und daraus entsteht Neid, Hass und Gewalt. Störung und Selbstzerstörung, das ist das Ziel des Satans. Von der Welt an, der Herr Jesus hat ja gesagt, er ist ein Mörder von Anfang an. Welche Schlussfolgerung haben wir daraus zu ziehen? Der Gottlose bleibt immer flüchtig vor seinem Schöpfer. Dadurch ist er ein Gefäß der Ungerechtigkeit, das vom Satan auch zur Zerstörung anderer Menschen missbraucht wird. Wir haben gelesen, sie wissen Gottes Gerechtigkeit, dass die solches tun, des Todes würdig sind, aber sie tun es nicht allein, sondern haben auch Gefallen an denen, die es noch mittun. Ein Schaden auch für andere. Die Darstellung der Gottlosigkeit und ihrer Auswüchse ist durch den Apostel Paulus nicht gegeben, damit wir mit Fingern auf sie zeigen, sondern dass durch solche Entlarvung und solche Erkenntnis die Fürbitte der Gläubigen eintritt, damit der Gottlose von seiner Gottlosigkeit lässt. Tut Buße, glaubt an das Evangelium. Das ist die vornehme Aufgabe derer, die aus der Gottlosigkeit gerettet worden sind, jetzt für andere einzustehen. Aber man steht nur ernstlich im Gebet für den Nächsten ein, wenn man erkennt, wie gefährlich der lebt. Wenn alles so eitel aussieht und man sich vielleicht sogar manchen Dingen angepasst hat, merkt man gar nicht mehr, was Hölle und Himmel ist. Nur jemand, der noch den Unterschied zwischen Himmel und Hölle kennt, möchte gerne, dass die, die auf dem Weg zur Hölle sind, gerettet werden und betet auch für sie. Umkehr ist ja immer möglich. Das war bei uns möglich und das sollen wir auch sehen für unsere Mitmenschen. Gottlosigkeit führt zum Verderben. Soweit in der Betrachtung des ersten Kapitels vom Römerbrief, wo uns dies dargestellt wird, damit wir wirklich auf dem Weg des Lebens bleiben.